Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein schrulliger und unauffälliger Mann, der den Theaterbesuchern ihre Mäntel und Taschen abnimmt und wieder anreicht, das ist Herr Harald. Und er bekommt in Dagmar Leupolds neuem Roman endlich auch mal einen großen Auftritt. Dagegen Die Elefanten ist ein poetisches und herzerwärmendes Buch. Genau das Richtige in diesen beunruhigenden Zeiten, finde ich. Und ich freue mich, dass Dagmar Leupold gleich damit bei uns zu Gast ist. Herr Harald ist ein echtes Theaterfaktotum. Er reicht den Leuten ihre Mäntel und hängt seinen Gedanken nach und wird eigentlich von niemandem so richtig wahrgenommen. Aber dann passiert doch etwas im ruhigen Leben dieses unscheinbaren Eigenbrötlers, der erst nach Dienstschluss überhaupt einen Nachnamen hat. Dagmar Leupold hat diese zauberhafte Figur erfunden in ihrem neuen Roman Dagegen die Elefanten. Und ich freue mich schon, jetzt mit ihr darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Frau Leupold.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Ich habe schon vorhin gesagt, dass ich finde, das ist ein sehr warmherziges, schönes und poetisches Buch. Wie ist es für Sie, gerade so ein Buch jetzt in so einer schrecklichen Zeit herauszubringen?
Ja, die Frage stellt sich in der Tat dringlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass solche scheinbar unscheinbaren Figuren wie Herr Harald auch als Chiffre gelesen werden, eben für die vielen Übersehenen und auch versehrten Menschen, die aber eine Weltwahrnehmung haben, die doch unsere repräsentative Dominante auch ein bisschen korrigieren können. Also wenn wir durch seine Augen auf die Welt schauen, dann sind das ja sehr empathische Augen und Augen, die sozusagen mit einer zärtlichen Zuwendung sich allen Mitkreaturen zuwenden. Also Herr Harald ist nicht nur Mensch, er ist auch Mitmensch.
Und Ihr Buch ist auf jeden Fall auch ein tröstliches Buch, finde ich, gerade in dieser Zeit. Deshalb schauen wir es uns jetzt mal genauer an, finde ich. Sie hatten ja in Ihrem letzten Buch eine allein lebende Ich-Erzählerin als Hauptfigur, Lavinia. Jetzt gibt es einen allein lebenden männlichen Protagonisten. Wollten Sie mal da die Perspektive und das Geschlecht wechseln oder wie ist das entstanden?
Ja, das mag sicherlich ein Impuls gewesen sein, aber ganz grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass in der Literatur oder vielleicht allgemeiner gesagt in der Kunst sowas wie Anverwandlung nicht nur möglich ist, sondern geboten ist. Das heißt, dass man eben nicht nur alter Egos losschickt, sondern tatsächlich auch mal versucht, sich in eine ganz andere Perspektive einzufühlen und die sehr ernst zu nehmen. Also jetzt nicht Rollenprosa oder von oben herab und auch keine verbrämte soziologische Studie, sondern tatsächlich diese Nahsicht, die Herr Harald hat als kurzsichtiger Mensch, beim Wort zu nehmen und ihn Dinge entdecken zu lassen, die eben unserem etwas kodierten und konfektionierten Blick eher entgeht.
Ja, dieser Herr Harald, der ist so ein richtiger Augenöffner, fand ich. Dabei hat er eigentlich ein total unaufgeregtes Leben und lebt ganz zurückgezogen. Aber er schaut eben genau hin, er betreibt auch so Wortspiele, er führt ein Notizbuch, dann hat er ein italienisch Buch gefunden und fängt dann an, da ein bisschen zu lernen. Also ich habe mich gefragt, kommt da auch Ihre Vielseitigkeit als Autorin? Sie haben ja auch als Übersetzerin gearbeitet, Gedichte geschrieben. Also Sie sind ja wirklich eine vielseitige Schriftstellerin. Stecken Sie da auch in diesem Herrn Harald mit drin?
Ja, ich glaube, das ist unausweichlich. Und für mich ist sozusagen der autobiografische Anteil an jedem Schreiben oder an jeder schöpferischen Arbeit mit dem schönen Wort Zungenschlag eigentlich beschrieben. Ja, den habe ich und damit kann ich die Figuren lebendig machen, egal ob sie jetzt, sagen wir mal, auf einer Handlungsebene Überschneidungen haben mit meinem Lebenslauf oder ob das eben gar nicht der Fall ist. Aber es ist eben diese Sprache und Spracharbeit, die letztlich natürlich auch Figuren konturiert. Und ich glaube, man entkommt seinen eigenen Speichern und Archiven oder vielleicht auch Deponien nie.
Jetzt ist dieser Herr Harald, ich habe es schon gesagt, der lebt ja allein. Ich habe mich auch beim Lesen gefragt, ob überhaupt das Alleinsein erst so eine intensive Art der Weltwahrnehmung ermöglicht. Als Familienvater hätte er wahrscheinlich gar keine Zeit für sowas.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Anmerkung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, sagen wir mal, Corona-Fingerabdruck im Roman. Ansonsten spielt das keine Rolle oder mindestens keine explizite Rolle, dass die Einsamkeitserfahrung dramatisch zugenommen hat und wie so ein Prisma alles, was man eben in dieser sehr einsamen Lebenssituation erlebt, auch tatsächlich schärfer ausleuchtet und bricht. Und Er lebt aber nicht ganz alleine, das muss ich ein bisschen korrigieren. Er lebt jedenfalls im letzten Drittel des Romans mit einer Katze zusammen.
Genau, das wollte ich jetzt noch nicht verraten, aber egal, es ist auch nicht schlimm. In dem Roman geht es ja auch darum, dass Sie was von, finde ich, von Theater verstehen. Da taucht nämlich dann so ein bedeutungsvolles Requisit auf. Durch den Zufall gelangt Herr Harald in den Besitz einer Schusswaffe. Was macht das in seinem Leben? Warum behält er sie überhaupt?
Ja, ich denke, an dem Punkt ist es auch wichtig, die Umblätterin zu erwähnen. Das ist in gewisser Weise Herrn Haralds weibliches Spiegelbild, also auch eine im Konzertbetrieb sehr marginalisierte Person, die aber, um es mal Corona-sprachlich auszudrücken, systemrelevant ist. Mindestens dann, wenn man nicht auswendig spielen kann oder kein Tablet hat mit der Partitur. Und die verehrt er sozusagen aus der Ferne, ohne jetzt wirklich wahrzunehmen, inwiefern sie ihm gleicht. Und insofern ist dieser Fund der Pistole das konkrete Objekt, das ihm überhaupt ermöglicht, so etwas wie eine Rachefantasie zu entwickeln. Und es geht gar nicht um deren Umsetzung, sondern tatsächlich nur um ja, die Bewusstwerdung, dass da jemand nicht zu seinem Recht kommt, nie Applaus bekommt, nie die Blumen geschenkt bekommt. Also die Pistole ist sozusagen das Objekt, an das sich seine Fantasie heften kann, weil von alleine würde er sowas nicht entwickeln.
Und wie würden Sie das beschreiben, was diese beiden unscheinbaren, aber gleichzeitig eben so zauberhaften Figuren verbindet?
Also sicherlich ihre, wie Sie es eingangs sagten, Unscheinbarkeit oder gesteigert Unsichtbarkeit, aber gleichzeitig eben auch eine große Zuwendungs- und Hinwendungsfähigkeit. Also ein Wort des Monats von Herrn Harald ist ja in Großbuchstaben geschrieben, die Zärtlichkeit. Und damit ist jetzt nicht irgendwie Love Me Tender oder so gemeint, ja, sondern eben tatsächlich diese Fähigkeit zur Empathie und sich allem Kreatürlichen zuzuwenden, ohne Herablassung. Und das verbindet beide oder das verbindet wenigstens die Umblätterin in seiner Fantasie mit ihm.
Ist denn der Herr Harald eigentlich jemand, den man so ein bisschen ja, bemitleiden oder bedauern soll? Oder ist er eigentlich ein glücklicher Mensch in Ihren Augen?
Ich würde sagen beides. Also sicherlich ist mal die erste Reaktion auf so eine Figur, und das ist in der Dramaturgie auch ein wenig angelegt, dass man denkt, also ja, was ist denn das für ein unspektakulärer Alltag? Ja, was kümmern mich solche Menschen? Aber ich glaube eben, dass über seine Beharrlichkeit und diese Spracharbeit, also was ja auch wofür Italienisch steht und wie er eben auch imstande ist, seine eigenen kleinen alltäglichen Erfahrungen hoch aufzuwerten oder gerecht zu bewerten, dass das ein Lernprozess ist, den man vielleicht dann eben auch in der Rezeption mitmacht und dann sieht, da ist einer, der hat durchaus eine selbstbehauptende Kraft und der hat durchaus eine Würde.
Wie sind Sie denn, haben Sie mal ausprobiert, ihn auch aus der Ich-Perspektive zu erzählen oder war das gleich klar, dass man auf den so quasi draufschauen muss, um ihn besser zu verstehen?
Ja, ich glaube, das war eine ganz frühe Entscheidung, die wirklich alternativlos war. Also ihn nicht sozusagen als Typ vorzustellen, sondern ihn Individuum werden zu lassen im Laufe des Romans. Und dafür war es aus meiner Sicht ganz wichtig, seine eigene Wahrnehmung als die einzige Weltwahrnehmung, als die einzige Wahrnehmung im Roman zu haben und die nicht durch irgendeine ja, zusätzliche Ebene in gewisser Weise zu kommentieren oder zu relativieren.
Vielleicht sollten wir noch kurz über den ja, doch merkwürdigen Titel sprechen, Dagegen die Elefanten. Das ist ein Satz, den Herr Harald in einer Gaststätte laut äußert, nachdem er einen Tierfilm gesehen hat. Was hat das in ihm ausgelöst? Wie kommst du zu dieser Äußerung?
Ja, das ist sein Abendprogramm meistens, Tierfilme schauen. Und als er eben diese Elefantenkalbgeburt beobachtet, bewegt ihn das so ungeheuer, dass er eben beschließt, in diese Nachbarschaftskneipe zu gehen, in die er sehr selten geht und die er in den letzten 10 Jahren nur aufgrund von Todesfällen gegangen ist. Und jetzt hat er eine Geburt zu feiern und wird dann eben dumm angequatscht, angepöbelt und erhebt sich und sagt dagegen die Elefanten. Was natürlich bedeutet, dass sich Elefanten deutlich solidarischer verhalten und in Zeiten von Säbelrasseln ja, und Tigern und Großwildjägern ja, bekommt es vielleicht nochmal einfach eine zusätzliche Bedeutung.
Wir haben es ja am Anfang, haben Sie es schon so schön gesagt, man nimmt wirklich viel mit durch diese Wahrnehmung von Herrn Harald. Ist das für Sie dann als Autorin auch so? Lernen Sie dann nochmal selbst was von so einer Figur?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe mich auf diese, also wenn man es jetzt sozusagen als Optiker formulieren würde, ist Herr Harald stark kurzsichtig. Aber das bedeutet eben auch, er sieht nur aus der Nähe gut. Und ich habe mich auf diese Nahperspektive sehr, sehr eingelassen und dann eben vieles gesehen, ja, was bei Weitsicht, Gleitsicht mir entgangen wäre.
Dagmar Leupold, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich danke für die Einladung.
Der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Dagegen die Elefanten beim Salzburger Verlag Jung und Jung erschienen. Deutsche Autorinnen, die in Los Angeles über Rassismus und Diversität sprechen, das klingt ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Alice Hasters und Mohamed Amjahid waren eingeladen vom Goethe-Institut und dem Thomas-Mann-Haus in L.A. und Kerstin Zilm hat den beiden zugehört.
There are basically three ways to look at diversity and what it can do.
Alice Hasters eröffnet die Diskussion mit ihrer Kritik an Institutionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Diversität als Mittel gegen Diskriminierung einsetzen, ohne an ihren strukturellen Ursachen etwas zu ändern. Dadurch hätten die Ungerechtigkeiten nur ein bunteres Gesicht. Mit Mohamed Amjahid debattiert sie über Unternehmen, die auf sozialen Medien und in Anzeigen die Black Lives Matter und LGBTQ+-Bewegungen unterstützen, ihre Ware aber beispielsweise in Ländern produzieren, die genau diese Gruppen diskriminieren. Das sind keine überraschenden Gedanken für das sehr diverse Publikum in Los Angeles. Doch die Beispiele sind neu. Kontroversen rund um ein europäisches Fußballturnier, Proteste vor Frankfurts Banken, Quotenimmigranten in Redaktionen deutscher Medien. Die meisten Reaktionen löst die Frage aus, ob es überhaupt erstrebenswert sei, in bestehenden Systemen besser repräsentiert zu sein. Robin Garcia, Professorin für lateinamerikanische Studien, war nicht klar, dass diese Themen auch auf der anderen Seite des Atlantiks Gesellschaften spalten.
They didn't know the conversation specifically around diversity, equity, inclusion.
Ich wusste nicht, dass Diskussionen um Diversität, Gleichheit und Inklusivität auch in Deutschland geführt werden. Es ist sehr interessant, dass die Widersprüche und Herausforderungen anderswo auf der Welt ähnlich sind. Das zu hören gibt uns eine neue Perspektive auf die Situation hier in den USA.
Dig deeper and think about some of the things that we face here.
Sozialarbeiterin Pauletta Pierce sieht sich durch die Diskussion mit den Deutschen in ihrer Entscheidung bestätigt, einen Managementjob aufzugeben. Oft sei es besser, Institutionen von außerhalb zu zerstören, als zu versuchen, sie von innen zu verändern.
I have found that I don't need to be in those upper management.
Ich habe gemerkt, dass ich nicht in diesen Führungspositionen sein muss, um etwas zu bewegen. Ich bin glücklicher, wenn ich außerhalb der Strukturen arbeite und kann dort mehr Menschen erreichen.
To reach more people.
Mohamed Amjahid und Alice Hasters sind sich klar, dass Debatten um Diversität und systemimmanenten Rassismus in den USA schon länger kontrovers geführt werden als in Deutschland. Die Diskussion im Goethe-Institut macht aber darüber hinaus einen Aspekt der Geschichte deutlich, der in den USA selten beachtet wird. In beiden Ländern hat das Konzept weißer Überlegenheit zu den größten Sünden ihrer Geschichte geführt: Sklavenhaltung, Holocaust und Kolonialisierung. Alice Hasters und Mohamed Amjahid.
Ich glaube, es ist total wichtig, gerade in den USA nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Narrativ von weiß ist. Oben, weiß ist besser, quasi in den USA wie in Deutschland, eine immense Rolle gespielt hat. Und dann merkt man auch, dass es quasi eine gemeinsame Wurzel dessen gibt. Das heißt, es hängt miteinander zusammen.
Die weißen Menschen, Männer meistens, die in den USA dafür gesorgt haben, dass schwarze Menschen versklavt worden sind, die sind ja nicht vom Mond gefallen, sondern die kamen aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel.
In den USA, wo die Diskussion um Diversität und Rassismus meist sehr um die eigene Geschichte kreist, um 400 Jahre Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung und noch längere Vertreibung der indigenen Völker, ermöglicht die Diskussion einen neuen Blick auf altbekannte Themen. Nicht alle Zuschauer sind beeindruckt, doch viele sind wie Joel Garcia froh, eine globalere Perspektive zu bekommen. Der Künstler und Aktivist hat das Gefühl, neue Verbündete gefunden zu haben.
It was a good affirmation and understanding or a reminder that a lot of times we get tricked into thinking that diversity is the strategy.
Es war eine gute Mahnung, nicht zu vergessen, dass man uns oft vormacht, Diversität sei die beste Strategie. Sie ist nur ein Zugeständnis auf dem Weg zu Veränderungen im System. Von Weißen entwickelte Strukturen sind nicht notwendigerweise die besten. Es gibt andere Gesellschaftsformen, die ohne Ausbeutung von Menschen funktionieren. Das war für mich heute eine wichtige Erinnerung.
So I think for me that was like the important reminder.
Kerstin Zillen berichtete aus Los Angeles von einer Veranstaltung mit Mohammed Amjahid und Alice Hasters.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sie hat wunderbare Romane geschrieben, Katharina Polladian, in Moskau geboren, schon lange in Berlin zu Hause. Und jetzt ist sie mit ihrem neuesten Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Zukunftsmusik heißt der Roman und eigentlich zeigt der Titel aber in die falsche Richtung, denn es geht um die Vergangenheit, genauer um einen einzigen Tag in den 1980er Jahren. Olga Hochweiß hat das Buch gelesen. Was ist es denn für ein Tag, von dem Katharina Polladian da erzählt?
Ja, es ist ganz konkret der 11. März 1985, Chopins Trauermarsch tönt aus den Radios. Damit beginnt dieser Roman. Wieder ist ein greiser Generalsekretär gestorben. Der dritte übrigens in 2,5 Jahren, Tschernenko, nach Brezhnev und Andropow. An diesem 11. März aber, am Tag danach, übernimmt Michail Gorbatschow die Führung. Er war damals 54 Jahre alt und schon deswegen ein Hoffnungsträger für ein anderes Land, für ein anderes Russland, nach all den alten, kranken Männern. Glasnost und Perestroika waren ja die Schlagworte Transparenz und Umbau. Und von all dem ahnen die Romanfiguren aber gar nichts. Über ihrem Leben liegt immer noch diese Stagnation der vorangegangenen Jahrzehnte. Das grundiert die Geschichte. Und doch kommt quasi eine neue Musik in Bewegung im Sinne von Veränderung, aber auch als ganz konkreter musikalischer Soundtrack, der sich wie so ein roter Faden durch dieses Buch zieht. Also Bands und Sänger aus dem Leningrader Underground zum Beispiel werden da namentlich zitiert, aber auch eine sibirische Songschreiberin wie Janka Djagileva, die schon Anfang der 90er früh mit 24 verstorben ist, aber auch heute noch gehört wird.
Aber Sie haben schon gesagt, die Romanfiguren, es scheint also ein ganzes Grüppchen zu sein und nicht nur eine Hauptfigur. Was sind es für Leute, von denen Sie erzählt?
Sie leben in einer namenlosen Stadt in Sibirien. Im Zentrum steht eine weitere Janka. Sie ist 20, arbeitet nachts in einer Glühbirnenfabrik und macht Musik, schreibt wütende punk-ähnliche Songs, hat eine kleine Tochter, die Krümel genannt wird, Kroschka, und sie wohnt zusammen mit ihrer Mutter und der Großmutter zu viert in einem einzigen Zimmer in einer sogenannten Kommunalka. Das waren diese Gemeinschaftswohnungen, eine Form des Zusammenlebens, die sehr verbreitet war damals in der Sowjetunion, aber auch sehr verhasst. Also hier im Roman sind es genau 6 Mietparteien in dieser einen Wohnung, wo Bad und Küche miteinander geteilt werden und mit dabei ein Zugschaffnerpärchen, ein Professor, allesamt Leute, die mehr oder weniger gut mit dieser permanenten Anpassung und dieser Unterdrückung in der Wohnung auch klarkommen. Wir folgen einigen Figuren durch diesen einen Tag. Janka, die abends ein Küchenkonzert geben will, aber noch keine Gitarre hat. Ihre Großmutter, die als Hebamme Babys zur Welt bringt und Frauen trifft, die dieses Baby als 18-Jährige völlig überfordert gerne dieser resoluten alten Oma überlassen würden. Und wir sehen auch Jankas Mutter, die sich 2 Stunden in die Schlange stellt, obwohl sie nicht weiß, was da überhaupt da vorne verkauft wird. Und über diese Splitter des real-sowjetischen Alltags hinaus erfahren wir in kurzen Rückblenden fragmentarisch, in Aussparungen, in Ausschnitten von Wegmarkierungen und auch Narben dieser Biografien, aber auch von ihren Träumen.
Und wie ist das so erzählt? Das klingt ja so ein bisschen zersplittert wie so ein Kaleidoskop.
Ja, das ist ein ganz passendes Wort. Die Perspektive wechselt tatsächlich von Kapitel zu Kapitel. Wir schlüpfen abwechselnd in die Köpfe von 4, 5 Figuren. Katharina Polladian erklärt nichts, sie zeigt einfach, sie zeigt die Dinge durch die Figuren selbst und das ist sehr anschaulich, sehr dicht, also in den Dialogen, die sie führen, die klingen manchmal wie einer Tschechow-Erzählung entsprungen übrigens, auch in dem, was sie tun und der Ton ist leichtfüßig, erstaunlicherweise, neben dieser bleiernen Schwere ist da eben auch Humor und Selbstironie und dem Buch ist vorangestellt, Igraim, lasst uns spielen, wir spielen, dieses russische Wort und das ist durchaus mehrdeutig, auch ambivalent gemeint. Hier wird gespielt, nicht nur diese neue Art von Musik. Es gibt eben auch Dinge, die in diesem Roman als Spielen bezeichnet werden, aber tödlich und tragisch enden. Aber Vor allem verleiht Poladian den Romanfiguren hier diese ganz große Originalität. Sehr liebevoll, sehr genau hat sie sie entworfen. Selbst eine Figur, die als braver Kommunist zu lesen ist, der einfach allen Gängelungen zum Trotz immer alles rechtfertigt und die sowjetische Idee einfach weiter bei den anderen auch wachhalten will, ist ein Original. Im Kern ist es ein schöpferischer, innerlich reich ausgestatteter Mensch. Also was dieses System den Menschen verweigert, nämlich die Möglichkeit zum Selbstausdruck, zur Individualität, das gibt ihnen Katharina Poladian in diesen sehr schön differenzierten Porträts.
Und wie liest sich das jetzt in unserer Zeit, dieser Ausflug in die Vergangenheit? Was macht das mit Ihnen?
Naja, ich fände es echt unfair, diesen wirklich lesenswerten Roman auf irgendeine Aktualität hinzubiegen, weil er einfach auch sehr zeitlos ist in seinen Fragestellungen. Wie will man leben in diesem Land? Wie kann man überhaupt in diesem Land leben? Und das gilt ja mehr denn je in dieser Schreckensherrschaft, die beispiellos ist. Es kommen einem viele Dinge in den Kopf in diesen Tagen. Die Resignation der Russen, ihre Angst aufzubegehren, also ein Land, in dem Menschen mehr denn je klein gemacht werden und in Angst und Schrecken versetzt werden. Und umso mehr bewundere ich persönlich den Mut der Ukrainer, dagegen aufzubewehren, aufzustehen. Und man würde das wirklich den Russen auch so unglaublich gerne wünschen.
Olga Hochweiß über den vierten Roman von Katharina Poladian. Zukunftsmusik heißt er und ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag und es kostet 22 Euro. Die Leipziger Buchmesse, die ist ja bekanntlich abgesagt worden. Stattdessen versuchen rund 50 Verlage etwas anderes dort auf die Beine zu stellen. Und vielleicht könnte eine Anregung, wie so ein Branchentreff noch aussehen kann, aus Florenz kommen. Denn dort findet dieser Tage zum ersten Mal die Testo statt. Und Hans von Trotha ist dort zu Gast mit seinem Roman Polarks Arm. Und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo, guten Morgen, Herr von Trotha.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben ja schon in verschiedenen Funktionen als Verleger, Autor und als Journalist also einige Messen erlebt. Was ist denn das jetzt hier für ein Buchereignis, diese Testo?
Ja, das war ein ganz anderes Erlebnis, als Buchmessen sonst sind. Und es hat auch einen ganz anderen Hintergrund, als Buchmessen so sind. Es ist im Grunde genommen eine Mischung aus einer Messe, einem Festival und einer gigantischen Pop-up-Buchhandlung. Es sind 100 Stände, die alle gleich groß sind. Also jeder Verlag, egal ob großer Konzernverlag oder Ein-Frau-Verlag, hat die gleiche Fläche und die gleiche Titelanzahl, wenn sie so viele haben, dort zu präsentieren. Es ist unglaublich professionell gemacht und es werden Geschichten erzählt rund um die Entstehung von Büchern, vom gefällten Baum und vom einsamen Manuskript bis zur Buchhandlung. Und es werden Bücher verkauft und das in sehr, sehr großer Zahl und in ganz großartiger Atmosphäre. Natürlich werden auch sehr viele Diskussionen geführt. Es gibt parallel dazu ein sehr hochkarätiges, sehr professionell organisiertes Veranstaltungsprogramm und diese Veranstaltungen waren natürlich an diesem Wochenende alle unter dem Schatten der Ereignisse in der Ukraine. Aber das hat gezeigt, wie wichtig solche Zusammenkünfte, solche Veranstaltungen, solche Treffen sind und wie stark und wichtig die Literatur im Besonderen und die Kultur im Allgemeinen gerade in solchen Momenten sein können und müssen.
Aber da höre ich raus, dass da auch Publikum ordentlich dabei ist, also richtig was los war.
Es war richtig voll. Es war richtig, diese Messehalle mit diesen Verkaufsständen und die Ausstellungen rund ums Buch waren richtig voll. Und dann gab es eben dreitägiges, vollgestopftes Veranstaltungsprogramm mit bis zu 150 Plätzen. Da musste man sich vorher anmelden und das war alles ausgebucht.
Jetzt
es war richtig viel los.
Jetzt geht ja diese Initiative auf eine Buchhändlerin zurück. Wie hat die das denn auf die Beine gestellt und auch finanziert gekriegt?
Ja, das ist Maddalena Fossombrini von der großartigen Buchhandlung Todo Modo. Also wenn man nach Florenz kommt, bitte unbedingt dahin gehen. Eine sehr engagierte Frau. Ich habe sie gebeten, mal ganz kurz ihr Konzept selber zu sagen. Das hat sie für uns gemacht. Das können wir uns ja kurz anhören.
The idea of Testo is based on the theory of Stefano Mancuso. We think about biodiversity and the bibliodiversity. So each publisher has the same space to show them books. They are together a chain publisher and independent publisher.
Ja, sie sagt, dass sie sich bei dem Konzept auf Stefano Mancuso beruft, hier ein ganz großer Bestseller in Deutschland ja auch. Die Pflanzen und ihre Rechte, die Pflanzenrevolution. Und ihre Idee war, dessen Vorstellung von Biodiversität auf
Wort.
Das Leben Bücher zu übertragen. Noch schwereres Wort, nämlich als Bibliodiversität. Ursprünglich war auch die Idee für die 100 Stände vor der Messehalle 100 Bäume zu pflanzen. Das hat dieses Jahr noch nicht geklappt, soll nächstes Jahr klappen. Was ihr als unglaublich engagierter Buchhändlerin aufgefallen ist, ist, dass Bücher auf Messen vergleichsweise lieblos behandelt werden. Ihr ist in diesem, das ist ein ganz tolles Event, Veranstaltungslocation, in der das stattfindet, die Stazione Leopoldo, ein umgebauter Bahnhof. Und da war sie auf einer Foodmesse und sie meinte, sie hätte gefunden, selbst die Salamischeiben hätten ausgesehen wie Perlen oder wie Schmuck. Und warum sehen meine Bücher auf den Messen nicht aus wie Perlen oder Schmuck? Und dann hat sie einen Sponsor angesprochen und überzeugen können, Pitti Immagine. Das ist eine sehr erfolgreiche, sehr viel Geld verdienende Organisation, die im Wesentlichen Modemessen organisiert. Und die haben sich dieser Idee angenommen, nicht nur mit finanzieller Unterstützung, sondern auch mit Know-how. Ein Logo entwerfen, eine Lichtregie, eine Veranstaltungsorganisation, ein Zeitmanagement, also sehr professionell eine Buchverkaufsmesse organisiert, als sei es eine Modemesse. Und das ergibt einen völlig anderen Charakter.
Klingt super. Ich würde am liebsten gleich nachkommen und mich da auch tummeln. Aber vielleicht könnte man ja sowas auch zu uns holen. Es wurde ja eben jetzt auch nach der Absage in Leipzig viel drüber diskutiert. Muss das nicht sowieso alles neu erfunden werden oder zumindest mal neu durchdacht werden? Wäre das denn ein Modell für Leipzig?
Ja, das ist eben sehr spannend. Das wurden natürlich auch deutsche Veranstalter hier gesichtet. Wobei neu gründen oft leichter ist, als alte Institutionen zu reformieren. Man muss bedenken, dass Buchmessen ja sehr unterschiedliche Ziele und Gegenstände haben. Es ist Rechteverkauf, internationaler Rechteverkauf. Es kann Verkauf an Buchhandlungen bedeuten. Es kann den Kontakt zum Publikum und zur Presse bedeuten. Und in Italien sind Buchmessen traditionell auch Orte für den Buchverkauf, was sie in Deutschland ja ausdrücklich nicht sind. Das heißt, sowohl die Tatsache, dass hier ein privater Sponsor mitmischt, als auch die Tatsache, dass hier vor allem im großen Stil Bücher verkauft werden, sind zwei Punkte, die dagegen sprechen. Alles andere ist etwas, was hier dafür spricht, dass man sich dieses Modell aneignet. Und im Grunde genommen wäre das vielleicht ein ganz guter Anlass für eine Diskussion, wie kann man sich bewegen, wie kann man das neu denken, wo müssen wir hin, damit wir die Leute erreichen. Denn das war offensichtlich, dass mit diesem Konzept hat man die Leute hier in Florenz an diesem Wochenende auf jeden Fall erreicht, sowohl was die Zahl der Besucher angeht und der Besucherinnen, als auch die Reaktion nach den Lesungen und die Diskussionen und das Zusammensein. Und auch die Verlegerinnen und Verleger, mit denen ich gesprochen habe, waren ganz glücklich.
Hans von Trotha live aus Florenz, wo zum ersten Mal die Testo stattfindet. Vielen Dank.
Viele Grüße nach Berlin.
Dankeschön.
Straßenkritik.
Ich bin Katharina Kleppe und ich wohne in Freiburg und ich bin Sonderpädagogin. Das Buch ist von Regina Scheer und heißt Mach Handel. Das ist ein historischer Roman, der spielt viel zur DDR-Zeit, aber auch Anfang der Nullerjahre bis hinunter sozusagen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mach Handel ist ein Dorf in der Mecklenburgischen Schweiz. Zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg war das halt ein Kommen und Gehen. Viele Leute aus dem Osten, die gekommen sind, Flüchtlinge aus dem KZ, die gekommen sind. Und alle Leute, die so in einzelnen Kapiteln erzählen aus ihrer Zeit, sind fast alles Menschen aus diesem Ort, aus Machhandel. Diese Geschichten von den verschiedenen Leuten, die werden dann verknüpft, sind auch total tragische Geschichten. Und eins ist so eine Euthanasie-Geschichte. Es geht um Erinnerungen. Es wird auch immer wieder von einem Märchen berichtet, was man sich über die Jahrhunderte erzählt wird von Machhandel, wo es auch um Erinnerungen geht. Ich finde es ein irre gutes Buch und es zieht sich so durch die verschiedenen Zeiten. Ich finde, das gehört gelesen, auf jeden Fall.
In Freiburg liest also Katharina Kleppe den Roman Mach Handel von Regina Scheer. Erschienen als Taschenbuch beim Münchner Penguin Verlag mit 496 Seiten. Ihre Theaterstücke Kunst und der Gott des Gemetzels haben Jasmina Reza weltbekannt gemacht, nicht zuletzt wegen der prominent besetzten Verfilmungen in Hollywood. Der jüngste Roman der französischen Autorin, deren Vorfahren mütterlicherseits ungarische Juden waren, die aber erklärt hat, davon nicht besonders geprägt zu sein, heißt Serge und es geht darin um eine jüdische Familie in Paris und um einen Ausflug ins Konzentrationslager. Jetzt gibt es eine Hörbuchfassung dieses Romans und Tobias Wenzel stellt sie vor.
Seit sie gestorben ist, sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen.
Bis zu ihrem Tod hatte Martha Popper ihre jüdische Familie in Paris zusammengehalten. Aber nun würde es ihren drei Kindern, der verwöhnten Nana, dem untreuen Serge mit seinen windigen Geschäften und Jean, dem Ich-Erzähler und ausgeglichensten der drei, nicht viel ausmachen, wenn sie einander nicht wiedersähen. Aber dann will Josephine, Serges 25-jährige Tochter, auf Identitätssuche nach Auschwitz fahren, um zu sehen, wo die ungarischen Vorfahren ihrer Großmutter ermordet wurden. Und so reisen die drei Geschwister mit Josephine nach Polen.
Morgen kriegen wir weder Kälte noch Schlamm noch Winter. Das bedauere ich, so wie es jeder Tourist bedauert, wenn sein Besuch nicht unter optimalen Bedingungen stattfindet.
Wie überhaupt in ihren Werken verbindet Jasmina Reza auch in Serge virtuos Komik und Tragik. Der Roman ist aber keine Komödie über Auschwitz, wie teils behauptet wurde, sondern eine Tragikomödie über den Umgang mit dem Holocaust, eine bitterböse Kritik am Auschwitz-Tourismus.
Unsere Mutter hatte auf keinen Fall ein Glied in einer Kette sein wollen und Josephine mit ihrer Ananasfrisur verspürte offenbar das entgegengesetzte Bedürfnis. Während wir an Block 24a vorbeiliefen, da hatten wir ihren aufklärerischen Furor noch nicht außer Gefecht gesetzt, informierte sie uns, dass es sich hier um das Bordell handele. Dann kommentierte sie das Infoschild über das Lagerorchester. »Sag mal, falsche Wimpern, musste das sein heute?«, fragte ich sie. »Die sind permanent«, antwortete sie.
Peter Jordan liest dieses Hörbuch überzeugend. Man folgt ihm gern, lacht oft, aber nicht befreit, denn über allem schwebt eine bedrückende Melancholie. Und doch kommt der Wunsch auf, den Roman als Hörspiel mit vielen Stimmen zu erleben. Denn Reza, die Theaterautorin, erweist sich auch in diesem Roman als Meisterin des Dialogs. Und dem kann eine einzige Sprechstimme nicht vollständig gerecht werden.
»Komm aus dem Auto, Papa, das ist die Judenrampe. Lasst mich in Ruhe. 500.000 Deportierte sind hier angekommen. Mir egal. Das ist der schlimmste Ort der Welt, Papa. Ich werde hier von irgendwelchen Viechern angefallen. Dann steig aus. Nein. Ich möchte gern, dass wir uns das zusammen ansehen. Ich bleibe im Auto. Lass ihn. Wenn er da drin sitzen bleiben will, soll er doch«, sagt Nana. »Ich weiß nicht, warum du deinen Vater unbedingt mitnehmen wolltest. Er verdirbt uns den Tag, überhaupt die ganze Reise.«
Es kommt zum großen Streit zwischen den Geschwistern, ausgerechnet in Auschwitz. Selbst hier wirken alle in ihrer jeweiligen Alltagsblase gefangen. Serge etwa in seiner Midlife-Crisis. Zurück in Paris verheddern sich alle noch viel mehr in der Banalität des Lebens.
Stau statt auswärts. Ich rufe Marion aus dem Wagen an. Sie weint fast, weil sie sich zum x-ten Mal mit dem Bewohner unter ihr gestritten hat. Heute Gießdrama. Marions Blumenwasser tropft in die Geranienkästen des Nachbarn. Dabei spritzt Erde an seine Fenster. »Ich mach das doch nicht extra«, sagt sie. »Jetzt traue ich mich fast nicht mehr, die armen Dinger zu gießen. Meine Glockenblumen sind schon ganz welk.«
Der Besuch des Konzentrationslagers ist nahezu vergessen. Ein Wissen, das nicht zutiefst mit einem verbunden ist, bleibt folgenlos, heißt es an einer Stelle. Und tatsächlich hatte niemand der drei Geschwister jemals die Mutter nach dem Schicksal der jüdischen Vorfahren gefragt. Serge ist ein verstörendes Hörbuch, weil hier Humor und Entsetzen untrennbar miteinander verbunden sind, weil es zugleich amüsiert und deprimiert.
Von der Erinnerung ist nichts zu erwarten.
Tobias Wenzel über die Hörbuchfassung von Jasmina Rezas neuem Roman Serge. Aus dem Französischen übersetzt haben das Buch Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Gelesen hat jetzt die Hörbuchfassung Peter Jordan und erschienen sind die 5 CDs bei Hörbuch Hamburg.